Also es war tatsächlich, auch wenn es jetzt ein bisschen her ist, dass ich das letzte Mal hier war, soll ich wieder nach Hause kommen. Also war echt richtig cool. Vielen Dank hier noch auch für die freundliche Begrüßung, für die vielen netten Begegnungen jetzt schon im Vorfeld der Predigt. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Als ich mich auf die Predigt heute vorbereitet habe, ist mir diese Kachel, dieser Spruch in den Sinn gekommen, beziehungsweise habe ich gefunden. Und der drückt so eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht aus, die mein Leben tatsächlich eicht, die meinem Leben irgendwo Halt und auch eine Ausrichtung gibt. Möge Liebe die letzte große Tat sein, die Welt erschüttert. Wow, das wäre sie. Wäre die Liebe die letzte große Tat, die Welt erschüttert? Hey, das wäre doch richtig klasse, wenn es in meinem eigenen Leben so wäre. Hey, dass das am Ende steht und mein Leben irgendwo hält. Wäre das cool, wenn das in den Nachrichten die Schlagzeilen wäre. Oh, heute hat die Liebe gesiegt. Es ist ein guter Spruch und eine gute Sehnsucht. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Hey, und wenn wir die Hoffnung verlieren, was sind wir denn noch als Menschen, ganz ehrlich? Wenn wir die Hoffnung verlieren, wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, dann spüren wir selber, wie wir so auf der Stelle treten. Wir alle kennen die Nachrichten jetzt der letzten Zeit und vielleicht hat es auch was mit euch gemacht, wenn so eine Sehnsucht, ein großes Ziel, eine Leidenschaft auf die Wirklichkeit trifft. Und das einfach ein brutaler Widerspruch ist, wo man sich sehnt, dass wirklich die Liebe das letzte Große sein soll, das die Welt erschüttert und dann so unendlich viel Leid, so wahnsinnig große Fragen nach dem Sinn und diesem sinnlosen Sterben an der Front in unserem Wohnzimmer und auch in meinem Leben Einzug halten. Und ich spüre, ich habe da keine Antwort drauf. Gerade ist die eine Krise irgendwie durch und man denkt, wow, jetzt geht's vorwärts und dann kommt der nächste tiefe Schlag. Und gerade wenn Hoffnung erschüttert wird, und es relativ zeitnah in dieselbe Kerbe geht, dann geht der Schlag umso tiefer. Vielleicht kennt ihr das. Und das war auch bei mir so. Ich hatte nie gedacht, und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, ich hätte nie gedacht am Ende des vergangenen Jahres, am 31.12.21, dass wir dieses Jahr einen richtig großen Krieg vor der Tür haben. Und dieser Krieg ja nicht nur irgendwo stattfindet, sondern jetzt auch Geflüchtete zu uns kommen. Auch hier im Gottesdienst sind. Das, was mit uns macht, dass eben Leid scheinbar das Letzte ist, das die Welt erschüttert. Im drüber Nachdenken auf den Gottesdienst heute ist mir dieser Text, von dem Henoch gerade vorher erzählt hat, so groß und wichtig geworden. In Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium heißt es da im 7. Kapitel, ab Vers 11, es geschah bald darauf, dass Jesus in eine Stadt ging, genannt Nain, und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe und eine zahlreiche Volksmenge ging mit ihr aus der Stadt und war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht, weine nicht. Und er trat hinzu, rührte die Bahre an, die Träger aber standen still. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf! Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht, und sie verherrlichten Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und Gott hat sein Volk besucht. Und seine Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in die ganze Umgebung. Wenn ein junger Mensch stirbt, ist das echt schrecklich. So ein Schrecken ist auf Nain gefallen. Nain, diese Stadt, ungefähr 70 Kilometer südlich von Kapernaum, hieß eigentlich die Liebliche. Also so ein kleines, verschlafenes Dorf am Rande von Galiläa. Eigentlich kannte man da sich untereinander, und in diese liebliche Stadt war der grausame Tod eingedrungen. Der Tod hatte zugeschlagen und einen Jugendlichen dahingerafft. Einen jungen Menschen, der das Leben vor sich hatte. Bei dem war Sense. Der liegt tot und still und steif auf der toten Holzbahre. Heute ist Palmsonntag, und gerade so im Vorblick auf Ostern ist dieses Thema mit dem Tod ja auch etwas, was man durchaus auch mal anschauen kann und darf. Ich habe selber so überlegt, und mir sind im Rückblick einige meiner Freunde, Bekannte so in den Sinn gekommen, die als Jugendliche eigentlich, wie man sagt, vor der Zeit gegangen sind. Einer, ich weiß nicht, war ich 9 oder 10 Jahre alt? Ich bin in Gechingen groß geworden, in der Nähe von Calw, Böblingen da. Und wir hatten einen Bundeswehrübungsplatz in unserer Nähe. Und Ossi und Günther, zwei Brüder, die sind da immer hingefahren und haben da alles Mögliche eingesammelt, was da so liegen geblieben ist, Patronen. Und irgendwann haben sie einen großen Fund gemacht und eine Granate gefunden. Und die haben die mit heimgenommen und damit rumhantiert, und dann ist das Ding losgegangen. Günther hat seinen Arm verloren und Ossi sein Leben. Und ich denke an einen Klassenkamerad von meinem Bruder, Millionärssohn, kurz vor der Konfirmation jagt er sich eine Kugel in den Kopf, liegt tot unter der Kastanie. Ein Mitschüler, der als einziger zur mittleren Reife mit dem Motorrad kommen konnte. Und wir waren alle so, wow. Wir auf unsere Mofas und der mit dem Motorrad waren natürlich um Längen überlegen. Kurz nachdem wir von der Realschule gegangen sind, haben wir gehört, in einem Ort musste er eine Vollbremsung machen, ist so ein Motorrad gekippt, auf den Kopf gefallen, war tot. Das ist echt richtig heftig, wenn sowas passiert. Die entscheidende Frage ist ja nicht, wann wir sterben, sondern wie es nach dem Tod weitergeht. Wir alle haben unser Leben nicht im Griff. Wir wissen selber nicht, wann für uns einmal die letzte Stunde schlägt. Aber entscheidend wichtig ist doch zu wissen, hey, wie geht es denn weiter? Was kommt denn dann für mich? Was wartet auf, nachdem ich von dieser Welt gegangen bin? Darum ist Jesus ja Mensch geworden, weil er auf diese lebensentscheidende Frage eine Antwort, Gewissheit geben will. Sterben ohne an Jesus zu glauben, das ist wirklich die allertragischste Todesart, die es gibt. Darum aus Liebe erschüttert Jesus die Wirklichkeit des Todes. Aus Liebe erschüttert Jesus die Wirklichkeit des Todes. Es ist echt tragisch, wenn ein Jugendlicher sterben muss. Und auch hier in dieser Geschichte, die wir gerade vorher gehört haben, dieser Jugendliche, der gehen musste, der gestorben war, Diese Geschichte ist doppelt tragisch. Seine Mutter hatte schon das Liebste verloren, was ihr in der Welt gegeben war, ihren Mann. Wir wissen nicht, wie lange er schon tot war, aber jetzt kommt dieses Schicksal ein zweites Mal über sie. Und ich kann mir vorstellen, wie jetzt dieser letzte Strohhalm, an den sie sich geklammert hat, jetzt auch noch weg ist. Vielleicht erlebt es der ein oder andere gerade von euch so selber im Leben oder begleitet jemand, der das auch durchmacht, wo alle Hoffnungen scheinbar zerbrechen, wo das Letzte, auf das man gesetzt hat, auch noch weg ist. Dieser junge Mann, Jüngling, vielleicht ein 14-, 15-Jähriger, der ist nicht mehr da, der der Mutter noch mal eine Perspektive hätte geben können, wenn er eine eigene Familie gegründet hätte und dann Enkel ins Haus gekommen wären. Ja, dann hätte das Leben noch mal durchstarten können. Ja, dann wäre sie versorgt gewesen bis zum Ende ihres Lebens. Aber wir dachten, wir hätten noch so viele gemeinsame Jahre. Nichts war's damit. Er wird hinausgetragen und so wie das bei Jugendlichen bis heute ist, wenn sie sterben, dann folgt dem normalerweise ein richtig großer Tross. Viele sind mit auf dem Weg. Ich kann mir vorstellen, vorneweg ziehen die Klageweiber, die diesen Schmerz, diesen unsäglichen Schmerz, der jetzt das Leben der Mutter heimgesucht hat, so herausschreien, herausbrüllen in all ihrer Verzweiflung, die vorne weggehen und diese Mutter in ihrem Leid dem hinterhergeht, noch bevor dieses Holzbrett, auf dem ihr toter Sohn liegt, von 4 Männern getragen, folgt. Dann kommen die Kumpels aus der Schule, die Mitspieler vom Fußballverein und alle, die um ihn trauern. Und jeder spürt angesichts des Todes seine eigene Ohnmacht. Hey, wie man Menschen vielleicht die Hand auf die Schulter legen kann, sagen, hey, es tut mir unendlich leid. Wie man einem Menschen, der trauert, eine Schulter bieten kann, sich Zeit nehmen kann, um hinzuhören. Aber wir spüren alle im Angesicht des Todes, wir können ja nicht wirklich helfen. Und kurz bevor dieser Trauerzug in den Friedhof einbiegt, kommt eine zweite Demonstration in dieses kleine, verschlafene Dorf hinein. Eine ganz andere Demonstration kommt diesem Todesmarsch entgegen. Eine Demonstration des Lebens, diese Gegendemo, die da Einzug hält, wird angeführt von Jesus, dem Lebensstifter, dem Freudenmeister, der gekommen ist und gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben und Überfluss haben sollen. Diese zwei Züge stehen sich gegenüber. Der Todeszug, die Todesdemonstration, der letzte Weg, den einen Menschen begleitet, und Jesus, der gekommen ist mit Prostituierten, ehemals Prostituierten, die ein neues Leben angefangen haben, mit Aussätzigen, die geheilt worden waren, mit ehemaligen Alkoholikern und Knackis, die bei ihm wirkliches neues Leben gefunden haben. Jeder Einzelne, der in diesem Freudenzug mit Jesus unterwegs war, der wusste von der Lebens- und Wiederherstellungskraft und Macht, die Jesus hat und die von Jesus ausgeht. Sie wussten darum, dass die ihn aufnahmen, er wirklich Macht gab, Gottes Kinder zu werden, und diese Kindschaft ihre Existenz verändert hat. Und so prallen diese zwei Demonstrationen des Lebens und des Todes hier hinein, kurz vor dem Friedhof, aufeinander. Und normalerweise ist es ja so, normalerweise stoppt der Tod das Leben. Normalerweise stoppt der Tod das Leben. Aber, und das ist das Besondere an dieser Geschichte, Hier stoppt das Leben den Tod. Hier stoppt das Leben den Tod. Jesus sabotiert diese Beerdigung. Er sieht, dass der Sarg mit dem Jugendlichen drin hinter der Mutter steht. Er schaut die Frau lange an, in ihre verweinten Augen, in ihre Niedergeschlagenheit. Und er sagt ein Wort, das mich echt erschüttert hat. Ein Wort, das die Wirklichkeit des Todes erschüttert. Das eben nur Jesus sagen kann, weil er der Herr ist über Leben und Tod. Er sagt, weine nicht. Weine nicht. Weine nicht. Dann erschüttert Jesus die Macht des Todes. Und er trat hinzu, rührte die Bahre an und die Träger standen still. Bis jetzt hatten die Sargträger nur einen Fokus. Hey, diese Aufgabe so schnell wie möglich hinter dich bringen. So wie das ist, wenn wir einen Menschen verabschieden müssen, das fällt jedem schwer. Da ist keiner gerne mit eingereiht und mit betroffen. Diese Sargträger dachten, so schnell wie möglich die Aufgabe so gut wie es geht hinter uns bringen, dann abladen und gut ist. Jesus, er begegnet ihnen und bremst sie aus, er stoppt ihre Laufrichtung. Und so etwas hatten sie noch nicht erlebt. Diese Beerdigungsprozession wird gestoppt auf eine unerhörte Art und Weise. Jesus, er spricht, junger Mann, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihm seine Mutter zurück. Ich kann mir vorstellen, das war ähnlich wie heute Morgen, mucksmäuschenstill. Da war eine Erwartung, hey, was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Hat Jesus die Backen zu voll genommen? Eine Hoffnung, dass die Liebe vielleicht am Ende siegt? Jesus, er spricht dieses absolut lösende Wort hinein. Und ich finde das so etwas Wunderbares. Wir dürfen heute Morgen spoilern. Wir dürfen spoilern. Kinder, wir dürfen vorwegnehmen, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen drum, wie das auch eine Woche später gewesen ist, dass Jesus eben nicht nur diesen Jüngling von Nain auferweckt hat, sondern dass er selber auferstanden ist und lebt. Wir wissen darum, dass Jesus die Macht hat, dass Jesus als Erster ewig auferstanden ist, für ewig lebt, dass er dem Tod den Zahn gezogen hat für Zeit und Ewigkeit, dass er alle Todesmächte entmachtet hat, dass sie nicht mehr die letzte Wirklichkeit dieser Welt sein können und dürfen, weil er das Leben gesiegt hat. Und das wird in dieser Geschichte, dieser Totenauferweckung schon einmal deutlich. Da fällt so ein Licht von Ostern schon in diese kleine Ortschaft Nain hinein. Und vielleicht ist Nain genau der Ort heute Morgen, wo du sagst, da stehe ich. Hey, das ist ja meine Situation. Hey, ich bin am Ende meiner Möglichkeiten angekommen. Hey, ich sehe nur Ende. Aus, vorbei. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll in meiner Ehe. Wir haben alles probiert. Wir haben gekämpft. Wir haben gebetet. Wir haben Hilfe gesucht. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus ist da mit seiner Auferstehungsmacht. Und Jesus hat Möglichkeiten, von denen du noch gar nichts ahnst. Wenn er, und er möchte das tun, hineinspricht und du ihm Raum gibst, dann kann Heilung geschehen. selbst für ganz, ganz verzwickte und scheinbar ausweglose Situationen. Wenn du vielleicht auf deinen Arbeitsplatz schaust, zu sehen, boah, ich bin eigentlich auf dem Abwärtstrend. Eigentlich läuft es aus. Ich sehe es schon kommen. Ich habe zwar noch kein festen Enddatum, aber ich spüre, da zerbricht etwas. Und ich kann es bei aller Leistung, bei allem Einsatz, ich kann es nicht aufhalten. Hey, dann lad doch Jesus ein. Er hat Möglichkeiten, auch diese Dinge zu wenden, zu verändern. Er ist doch da, als der, dem alle Macht gegeben ist, auch heute noch im Himmel und auf Erden. Jesus, erschüttert dich das aus Liebe. Aus Liebe möchte er auch in dein Leben hineinkommen. Das ist nicht nur eine Geschichte vor mehr als 2000 Jahren, die irgendwo fernab im Nahen Orient mal passiert ist, sondern das ist eine Geschichte, die auch in deinem Leben Wirklichkeit werden kann und werden möchte, dass Jesus seine Macht in deine Gebrochenheit, in deine Hoffnungslosigkeit, in deine Trauer hineingibt. Jesus, er ist gekommen. Und ich weiß um diese Spannung, in der auch ich immer wieder drinstehe, dass ich glaube und vertraue und trotzdem manches anders kommt, als ich mir das wünsche. Und die Fragen natürlich dann laut werden, Herr, wo bist du? Aber gerade wenn ich darauf noch keine Fragen habe, hindert mich das nicht, trotzdem voller Erwartung, voller tiefer Sehnsucht zu Jesus zu kommen und zu wissen, Jesus, wenn es darauf eine Antwort gibt, wenn es darin eine Hilfe gibt, wie wir es vorher im Lied gesungen haben, dann bist du es, der du das Rettungsboot meines Lebens bist. Wenn es noch einmal eine Veränderung zum Guten hin geben kann, dann ist es durch dein Eingreifen, Jesus. Ich möchte darauf vertrauen, auch wenn ich noch nicht sehe, wie der Weg gehen kann. Aber Jesus, er ist da und er möchte auch aus Liebe dein Leben erschüttern, Neues in deinem Leben geben. Vielleicht bist du heute Morgen im Gottesdienst und weißt noch gar nicht so richtig, ob du zu diesem Jesus gehörst, ob du schon Leben aus Jesus hast, dann ist es vielleicht heute Morgen die Stunde, Vertrauen zu fassen zu Jesus, zu sagen, hey, ich trete heraus aus all dem Zweifeln, ich trete heraus aus all dem, was mich hindern will, vielleicht meine Freunde, was die sagen werden, wenn ich jetzt fromm werde, wenn ich jetzt Jesus vertraue. Weißt du, Jesus, er ist gekommen, damit, wenn wir eines Tages sterben müssen, dass wir wissen, wohin wir gehen. Und die Bibel sagt es deutlich und klar, dass jeder Mensch, der ohne seine Vergebung lebt, der ohne das, was er für uns am Kreuz getan hat, auszukommen scheint und meint, dass der schon tot ist, geistlich tot. Und dieser geistliche Tod wird dann in Ewigkeit Bestand haben, wenn du leiblich stirbst. Aber Jesus ist gekommen, eine neue Qualität, eine neue Dimension, eine neue Alternative zu bieten. So muss die Geschichte nicht ausgehen, sondern du darfst Hoffnung, du darfst Leben, du darfst Veränderung erfahren, heute schon durch ihn, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was mich, und damit möchte ich schließen, begeistert in dieser Geschichte, ist die Reaktion der Menschen, die das erlebt haben. Hey, die waren total aus dem Häuschen. Die waren gepackt von der Hoffnung. Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Gott hat sein Volk besucht. Der Immanuel, der Gott mit uns, ist da. Und diese Freude, diese Begeisterung von Jesus hat die ganze Umgebung erschüttert. Hey, und da ist meine Frage heute Morgen an dich. Vielleicht bist du schon Jahre, Jahrzehnte Christ. Vielleicht feierst du zum 25. Mal Ostern, denkst, naja, wieder mal Ostern. Cool, dass wieder Ostern ist, dass wir Osterfrühstück haben, dass wir uns wieder begegnen können, dass alles wieder ein bisschen normaler läuft wie die vergangenen 2 Jahre. Aber hey, nicht das Osterfrühstück ist das Coole, versteht ihr? Sondern, dass Jesus tatsächlich eine Trendwende, einen kompletten Neuanfang für diese Erde ermöglicht hat, für jeden Menschen, dass es nicht mehr Richtung Tod gehen muss, sondern er als der Auferstandene nun das Leben gebracht hat, das wahre, ewige, unvergängliche Leben. Und wie herrlich ist das, an jedem Grab von einem Christen stehen zu können und zu wissen, ja, dieser Bruder, diese Schwester, sie ist jetzt von uns gegangen, aber sie lebt in Gottes Wirklichkeit. Dieser Mensch ist nicht tot, er lebt bei Gott weiter. Und diese Freude über das Einzige, was dem Tod standhält, nämlich Jesus, seine Auferstehungsmacht, davon wieder neu erfasst zu werden für mein eigenes Leben. Und diese Freude weiterzutragen. Hey, ich kenne das aus meinem eigenen Leben und ich bin jetzt gerade in der Vorbereitung für die Osterpredigt. Ganz ehrlich, hey, das ist mit eines der härtesten Jobs für einen Pastor, eine Osterpredigt halten. Weil man ja weiß, wie es ausgeht. Und die Leute das schon 25 Mal gehört haben. Wenn ihr heute Mittag 3 Scheiben Braten gegessen habt, die Wampe richtig spannend. Wenn ihr danach noch ein wunderbares Stück Torte vor euch seht. Die Frage, habt ihr Hunger? Hey, spannend, lass mich in Ruhe. In 2 Stunden vielleicht. Versteht ihr? Und genau das ist die Situation. Wir sind satt. Wir wissen alles. Hey, was willst du uns noch sagen? Alte Kamelle. Hey, ich bin satt. Lass mich damit in Ruhe. Cool, dass wir Osterfrühstück haben wenigstens. Aber hey, wenn das nicht mehr das ist, was unser Leben ausmacht, dann haben wir irgendwas falsch verstanden. Diese Leute von Nein, die sollen mir echt ein Beispiel sein. Das möchte ich lernen. Und darauf bin ich echt auch total froh, hey, dass wir das als Christen hineintragen dürfen. Ich weiß, wir sind so schnell dabei, uns um die Sahnetorte zu kümmern, uns über alle möglichen zweit-, dritt- und viertrangigen Themen in der Gemeinde zu zerfleischen und anders zu denken. Und es gibt 1000 Themen. Bei uns war es Corona und alles Mögliche, was gekommen ist, wo echt Spannung war. Man kann das durchaus anders sehen und viele andere Themen in der Gemeinde auch. Hey, aber wenn die Freude an Jesus, an seiner Auferstehungsmacht, nicht das ist, was uns nach vorne treibt, was uns als Gemeinde eine Richtung gibt und eine Berufung und eine Beauftragung für diese Welt, hey, dann haben wir was falsch verstanden. Versteht ihr? Diese Freude soll hinausgehen durch mein Leben, durch meine Familie, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Klasse, in meiner Mannschaft. Überall, wo ich stehe, diese Freude an Jesus, soll das sein, was mein Leben wirklich prägt. Und deines hoffentlich auch. Amen.